DW Menschen und Märkte.
Reaktionen auf den Besuch von Tsipras in Berlin. Standpauke für Draghi im Europaparlament. Erleichterung beim Energiekonzern RWE. Entspannung im Nil-Konflikt und Beginn des Weltsozialforums in Tunis. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und sage herzlich willkommen. 7 Stunden inklusive eines langen Abendessens dauerte das Treffen von Griechenlands Premierminister Tsipras mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel am Montag. Neue Beschlüsse konnten nicht erwartet werden, die werden in der Eurogruppe gefällt. Doch anschließend zeigten sich alle Seiten erleichtert über eine spürbare Entspannung. Thomas Bormann berichtet, wie das Treffen in Athen aufgenommen wurde.
Das Eis ist gebrochen, jubelt die Athener Boulevardzeitung Ethnos heute in ihrer Schlagzeile. Das Treffen zwischen Tsipras und Merkel habe den Weg zur Verständigung geebnet. Viele Griechen staunen, dass Frau Merkel und Herr Tsipras gestern Abend 5 Stunden lang gemeinsam gegessen haben. So lange, das lasse darauf schließen, dass die Streitigkeiten zwischen Athen und Berlin nun beigelegt sind, meint ein 51-jähriger Athener. Meiner Meinung nach war das ein Erfolg. Wir sind auf einem guten Weg. Es gibt jetzt sehr viel zu tun, aber dann werden wir alle etwas davon haben. Tsipras macht das gut. Ich bin zufrieden, optimistisch. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Die konservative Zeitung Kathimerini zeigt sich heute ebenfalls zufrieden, aber mit einer Portion Kritik an der eigenen Regierung. Stunde des Realismus, lautet die Schlagzeile der Kathimerini, und sie meint damit, endlich sei die neue griechische Regierung in der Realität angekommen. Wäre Tsipras schon früher auf Merkel zugegangen, dann stünde Griechenland heute besser da, meint die Zeitung. Denn die Bürger in Griechenland haben Angst vor der Staatspleite. Die Staatskasse ist leer, wenn nicht bald neue Hilfskredite von den anderen Euro-Ländern kommen, dann droht wirklich die Pleite. Neue Hilfskredite gibt's aber erst, wenn die griechische Regierung ihre Reformzusagen abliefert. Darauf warten nicht nur die anderen Euro-Länder, sondern auch alle Griechen. Wir warten. Was soll ich sonst sagen? Der Besuch von Tsipras in Berlin läuft ganz gut. Und jetzt hoffen wir auf das Beste. Und während Tsipras in Berlin für gute deutsch-griechische Beziehungen sorgt, arbeiten die Minister in Athen eifrig an der geforderten Liste mit Reformen. Bis zum kommenden Montag soll sie endlich fertig sein. Auf rund 50 Seiten listet die Regierung auf, wie sie für mehr Staatseinnahmen sorgen will. Manche Staatsunternehmen sollen nun doch an Investoren verkauft werden. Die Alkohol- und die Tabaksteuer sollen wohl steigen. Steuersünder sollen endlich zur Kasse gebeten werden. Dazu hatte das Parlament in Athen ja schon am vergangenen Wochenende ein Gesetz verabschiedet. Tsipras bringt aus Berlin keinerlei klare Zugeständnisse für neue Hilfskredite von Kanzlerin Merkel mit, aber das haben die griechischen Bürger auch gar nicht erwartet. Es ist ganz gut. Was soll man mehr erwarten, wenn man Geld schuldet? Da musst du diplomatisch sein. Klar, wir müssen selbstbewusst auftreten, aber wenn unsere Politiker immer nur um sich schlagen würden, dann würde das für uns überhaupt keinen Vorteil bringen. So eine Rentnerin aus Athen. Im griechischen Fernsehen sagte ein Kommentator, der entgleiste Zug der deutsch-griechischen Freundschaft stehe jetzt wieder auf den Schienen. Nun müsse dieser Zug Fahrt aufnehmen. Damit das möglichst schnell klappt, hat Alexis Tsipras Kanzlerin Merkel auch schon zum Gegenbesuch nach Athen eingeladen.
Die Europäische Zentralbank ist laut Satzung unabhängig von der Politik. Doch immerhin muss EZB-Chef Draghi alle 3 Monate Rechenschaft ablegen über seine Geldpolitik, und zwar den Abgeordneten im Europaparlament. Von ihnen musste sich Draghi am Montagabend einiges anhören. Bettina Meyer.
Besonders herzlich empfangen wurde der Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi in Brüssel nicht. Bei den Abgeordneten des Europaparlaments herrschte ein aggressiver Tonfall. Viele Abgeordnete wollten wissen, wie lange die Niedrigzinspolitik der EZB noch weitergehen soll. Laut dem grünen Abgeordneten Philipp Lamberts zerstört sie die Sparguthaben der Menschen.
Not everyone.
Wir sehen das nicht so wie Sie, dass sich die Eurozone so gut erholt hat, wie Sie sagen. Jedenfalls nicht für die einfachen Menschen, die sich um ihre Altersvorsorge kümmern. kümmern. Wenn sie sich mit ihrer Politik nur an Regeln halten, wie sie sagen, dann könnten wir sie auch mit einem Computer ersetzen.
The ECB operation were just a rules-based system, we could replace you with a computer.
So Lamberts, der damit auf eines der größten Einkaufsprogramme, die die EZB jemals getätigt hat, abzielte. Auch viele seiner Kollegen kritisierten, dass die Bank seit dem 9. März monatlich massiv Staatsanleihen schwacher europäischer Länder aufkauft, im Umfang von 60 Milliarden Euro pro Monat. Voraussichtliches Ende erst im September kommenden Jahres.
Our monetary policy measures are necessary to achieve our primary objective.
Das ist notwendig, um unser Hauptziel zu erreichen, die Preise stabil zu halten. Uns ist klar, dass dabei nicht beabsichtigte Nebeneffekte auftreten können.
Unintended side effects on the financial system.
Beispiele für solche Nebeneffekte sind sinkende Zinsen für Sparguthaben oder riskanteres Verhalten bei Investoren, die an viel Geld günstig herankommen. Als Erfolgsbeispiel, dass die Niedrigzinspolitik bereits aufgeht, nennt der Notenbankchef Portugal.
Portugal is actually fully reap the benefit.
Portugal hat die Stufe erreicht, wo man den vollen Effekt unserer Geldpolitik sehen kann. Das Land ist finanziell stabiler geworden, es kann sich wieder Geld am Markt leihen und die Arbeitslosigkeit geht dadurch schneller nach unten.
And you can see that unemployment is going down in Portugal fastly.
Doch hier wird die Rede des Zentralbankchefs gestoppt von einer portugiesischen Abgeordneten, die ihn daran erinnert, dass die Arbeitslosigkeit in ihrem Land genauso schnell sinkt, wie die Menschen das Land verlassen.
Unemployment is being reduced in the same amount of the velocity of the people who have to leave the country.
Das sind gerade ungefähr 300.000 Menschen, die Portugal verlassen haben. Deshalb gehen unsere Arbeitslosenzahlen nach unten, nicht weil es mehr Jobs gibt.
Not because we have less unemployment.
Ein verdatterter Blick des Notenbankchefs ist die Antwort. Freunde hat er sich hier nicht gemacht. Auch beim Thema Griechenland kassiert Mario Draghi eine Schelte. Er mische sich zu stark in die politische Diskussion ein, benutze Notfallkredite, um an der Politik vorbei Druck auf Griechenland auszuüben. Auf die Frage, ob die Europäische Zentralbank bereits das Szenario eines Grexits, also den Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone, durchspielt, weicht er aus.
The ECB employs risk managers.
Die Europäische Zentralbank hat Risikomanager angestellt, die ständig Szenarien analysieren, die eine Gefahr für die Eurozone darstellen. Die griechische Regierung sollte sich dazu bekennen, ihre Schuldenverpflichtungen gegenüber allen Kreditgebern voll anzuerkennen.
And to premise all future policies on this commitment.
So Draghi mahnend. Insgesamt habe die EZB 104 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten gegenüber Griechenland im Depot, so Draghi weiter.
Are we blackmailing Greece? What sort of blackmail is this?
Wir gehören zu den wichtigsten Kreditgebern. Erpressen wir Griechenland? Was soll das für eine Erpressung sein? Sagte Draghi zum Abschluss. Derzeit kann Griechenland nur über sogenannte Notfallkredite der Europäischen Zentralbank an frisches Geld kommen. Und das wird immer knapper. Laut Experten reichen die Liquiditätsreserven von Griechenland noch bis April.
Der russische Oligarch Leonid Lebedev hat den deutschen Energiekonzern RWE auf Schadenersatz verklagt. Es geht um 700 Millionen Euro. Hintergrund ist ein geplatztes Geschäft aus dem Jahr 2008. Damals hatte RWE mit Lebedevs Firma Synthes einen russischen Stromversorger kaufen wollen, aber in letzter Sekunde einen Rückzieher gemacht. Die Richter in Essen wiesen die Klage gegen RWE heute allerdings ab. Meier Gräf.
Aufatmen beim RWE-Konzern. Die Schadenersatzklage in Höhe von fast 700 Millionen Euro wurde von den Essener Richtern für unzulässig erklärt. Begründung: Der Rechtsstreit zwischen RWE und der Firma des russischen Oligarchen Leonid Lebedev wurde schon einmal im Jahr 2010 von einem privaten Schiedsgericht in London entschieden. Damals hatte RWE Recht bekommen. Dieser ausländische Schiedsspruch sei auch in Deutschland anzuerkennen, so die Richter heute. Der Oligarch fordert den Schadenersatz aber nicht nur vom RWE-Konzern, sondern auch von dessen früherem Chef Jürgen Großmann als Privatperson. Denn er habe im Jahr 2008 als Chef maßgeblich dazu beigetragen, dass RWE vorzeitig aus einem gemeinsamen Geschäft mit der russischen Firma ausgestiegen ist und der Oligarch Millionen verlor. Diese Klage gegen Großmann hat das Gericht für zulässig erklärt, weil Jürgen Großmann selbst nicht Teil des Londoner Schiedsspruches gewesen sei. Beide Seiten, also der russische Oligarch Lebedev sowie Jürgen Großmann, können nun Berufung einlegen.
Ägypten, Sudan und Äthiopien streiten sich über die Nutzung des Nilwassers. Die Äthiopier bauen einen gewaltigen Staudamm und die flussabwärts gelegenen Länder befürchten, dass dadurch nicht mehr genug Wasser bei ihnen ankommt. Am Montag gab es ein erstes Entspannungszeichen, als Vertreter der drei Länder eine Grundsatzvereinbarung über die Wassernutzung unterzeichneten. Björn Blaschke.
Die Übereinkunft bedeutet noch kein Ende des Konfliktes, aber sie ist ein wichtiger Schritt dahin. Ägypten, der Sudan und Äthiopien haben eine Grundsatzvereinbarung über die künftige Nutzung des Nilwassers unterzeichnet. Auslöser des Konfliktes ist, dass Äthiopien den sogenannten Renaissance-Damm errichtet, ein 3,9 Milliarden Euro teures Megaprojekt, das das Land ab 2017 zu einem der größten Energieproduzenten Afrikas machen soll. Um die Kraft des Nil in Strom umzuwandeln, ist jedoch viel Wasser notwendig. Vor allem die Ägypter sehen das mit Sorge. Sie fürchten, es könnte ihren eigenen Wasserhaushalt gefährden. Und tatsächlich, Experten schätzen, dass Ägypten in 3 bis 5 Jahren bis zu 20% weniger Nilwasser zur Verfügung haben könnte, weil Äthiopien es mit dem derzeit täglich höher werdenden Staudamm zurückhält. In der Grundsatzvereinbarung, die nun die Präsidenten Ägyptens und des Sudan sowie der Regierungschef von Äthiopien in Khartoum unterzeichneten, wurden die Richtlinien vereinbart, mit denen die Staaten bei der Nilnutzung künftig kooperieren wollen. Details sollen nach Veröffentlichung einer Studie, die gemeinsam beauftragte Experten erarbeiten, bekannt gegeben werden und verbindlich sein für alle Unterzeichner. In einer Region, von der es heißt, dass Wasser zum Kriegsauslöser werden kann, ein wichtiges Signal.
In Tunis hat am Dienstag das Weltsozialforum begonnen. Bis zum Samstag werden rund 10.000 Teilnehmer über Migrations-, Agrar- und Menschenrechtspolitik diskutieren. Das Treffen versteht sich als Gegengipfel zu Veranstaltungen wie dem Weltwirtschaftsforum in Davos und wird von sozialen Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen veranstaltet. Nach dem verheerenden Terroranschlag am vergangenen Mittwoch ist die Sicherheitslage in Tunesiens Hauptstadt angespannt, Stefan Ehlert berichtet.
Keine Woche liegt es zurück, das Attentat von Tunis, und dennoch sind tausende Gäste in die Stadt gereist, so wie Mariam aus Burkina Faso. Nein, Angst habe ich nicht gehabt. Meine Kinder haben mich gewarnt, die haben gesagt, da war doch das Attentat vergangene Woche, aber ich bin losgefahren. So etwas könnte mir auch in Burkina Faso passieren. Wenn es ein Attentat gibt und ich bin unter den Opfern, dann ist das eben so. So wie die Theaterkünstlerin Mariam kommen viele Teilnehmer des Weltsozialforums aus Weltgegenden, in denen sozialer Protest und politische Gewalt nah beieinander liegen. Tunesien, sagt der Mitveranstalter des diesjährigen Weltsozialforums Gustavo Macia, habe als Auslöser des sogenannten Arabischen Frühlings auf der ganzen Welt Veränderungen angestoßen und deswegen habe Tunesien in einer schweren Zeit die besondere Unterstützung der sozialen Bewegungen verdient. Die Situation ist problematisch in Tunesien, das haben wir gesehen bei dem Attentat. Aber das Forum ist die richtige Antwort der sozialen Bewegungen auf der Welt auf das, was wir vorfinden. Eine Mischung ist es aus Abgeklärtheit und Trotz. Das scheinen Veranstalter wie Besucher des Weltsozialforums ähnlich zu empfinden. Man darf sich da nicht von der Angst beherrschen lassen. Man muss weiterleben, sagt eine junge Frau aus Belgien. Schon vor 2 Jahren waren sie in Tunis, die Gegner von Neoliberalismus und entfesseltem Kapitalismus. Und Tunis hatte sich dem Weltsozialforum von seiner schönsten Seite gezeigt. Auch diesmal geht es um soziale Fragen, darum, wie die Welt gerechter werden kann. Es gibt Foren zu Themen wie Flucht und Einwanderung. Man diskutiert über den Welthandel, die Agrarpolitik und die Frage, wie demokratische Teilhabe wirklich aussehen könnte. Aus dem Schatten des Terrors kommt dieses Treffen in Tunis dabei kaum heraus. Wie ist er zu erklären? Wie einzuordnen? Forumsvordenker Gustavo Macia versteht Terror als Symptom einer verfehlten sozialen Entwicklung und als Monster einer untergehenden Epoche. Das ist die Rolle der sozialen Bewegungen. Wir müssen eine neue Welt erfinden und dabei die Monster bekämpfen. In diesem Fall wird das Monster auch mit Hilfe der tunesischen Sicherheitskräfte bekämpft. Die Polizeipräsenz auf den Straßen ist sehr viel größer als sonst, ob in Zivil oder in Uniform. Offenbar wurde der gesamte Apparat mobilisiert, um die Großveranstaltung zu schützen. Doch Premierminister Habib Issit hatte dieses Gefühl in der Nacht zu Montag wohl noch nicht, als er überraschend dem Bardo-Viertel einen Besuch abstattete. Rund um Parlament und Antikenmuseum habe er erneut Sicherheitslücken festgestellt, befand der Premier und feuerte den Polizeichef von Tunis und den des Parlamentsviertels gleich mit. Beunruhigend ist zudem, vom dritten Attentäter aus dem Nationalmuseum fehlt noch immer jede Spur. Trotz zahlreicher Festnahmen, ein überzeugender Durchbruch ist den tunesischen Fahndern bislang offenbar noch nicht gelungen.
Mit diesem Bericht vom Weltsozialforum in Tunis sind wir am Ende der Sendung. Simon Berghahn in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.